ich heute Bezug nehmen möchte, ist das Wort, das hier zwar nicht vorkommt, aber eines der großen Basiswörter unserer Zeit ist, nämlich der Begriff der Vielfalt. Was genau mit Vielfalt gemeint ist, ist zwar nicht immer leicht zu definieren, trotzdem wird sie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft thematisiert und natürlich auch aktiv gefördert. Vielfalt ist in, und in vielerlei Weise ist das auch gut so in einer globalisierten Welt, in der fast in jedem Winkel der Erde Menschen verschiedener Kulturen aufeinandertreffen und miteinander auskommen müssen. Gegenseitige Akzeptanz von Vielfalt verspricht schließlich, dass Konflikte vermieden werden und garantiert damit ein harmonisches Zusammenleben. Auch wir als LEC brauchen ein hohes Maß an Akzeptanz für menschliche und kulturelle Vielfalt. Es ist eines der ausgeprägtesten Attribute unserer Gemeinde. Wir sind direkter als andere Gruppen ein Produkt unserer globalisierten Welt. Und damit hängt unser Erfolg, menschlich gesehen, auch davon ab, dass wir die Vielfalt unter uns willkommen heißen und bejahen. Und doch ist es mit der Vielfalt natürlich auch so eine Sache. Und die Probleme mit ihr sind nicht zuletzt auch im Ergebnis der letzten Bundestagswahlen zum Ausdruck gekommen. Zunehmende kulturelle Vielfalt scheint nicht einend, sondern mittlerweile selbst spaltend auf unsere Gesellschaft zu wirken. Und ich habe hier zwei Zitate für euch. Das erste ist aus einem Artikel in der Zeit aus dem Jahr 1991, 26 Jahre her, der selbst von einem Befürworter kultureller Vielfalt geschrieben wurde. Und dort heißt es, von Daniel Cohn-Bendit, wer ihn kennt: Kein Zweifel, je intensiver eine Gesellschaft von verschiedenen Nationalitäten, Ethnien, Kulturen, Religionen und Lebensstilen geprägt ist, desto spannender wird sie. Das heißt aber gerade nicht, dass die multikulturelle Gesellschaft harmonisch wäre. In ihr ist viel mehr, erst recht dann, wenn sich wirklich fremde Kulturkreise begegnen, der Konflikt auf Dauer gestellt. Die multikulturelle Gesellschaft ist hart, schnell, grausam und wenig solidarisch. Sie ist von beträchtlichen sozialen Ungleichgewichten geprägt. Sie hat die Tendenz, in eine Vielfalt von Gruppen und Gemeinschaften auseinanderzustreben und ihren Zusammenhang halt sowie die Verbindlichkeit ihrer Werte einzubüßen. Wow. Wenn das mal eine zutreffende Analyse war. Allerdings muss man auch sagen, ergeben sich die Probleme, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, nicht nur aus dem aktuell heißen Thema Einwanderung, sondern auch aus dem herausragenden Merkmal unserer eigenen Kultur, dem Individualismus. Hier kommt ein zweites Zitat. Der Philosoph Alexander Grau schreibt über die Probleme mit dem Individualismus in einem wiederum kürzlich erschienenen Zeitungsartikel, diesmal allerdings von 2017, nicht 1991. Und dort heißt es: Zwar gibt es das übliche kulturkritische Dauerlamento über die Atomisierung und Individualisierung unserer Gesellschaft, über schwindenden Zusammenhalt und die allgegenwärtige Selbstsucht. Doch auf seinen persönlichen individualistischen Lebensstil verzichtet deshalb natürlich niemand, denn der böse Individualist ist im Zweifel immer der andere. Doch in individualistischen Gesellschaften schwindet zunehmend der normative Konsens. Das liegt in ihrer Logik, denn wenn jeder ganz individuell und einzigartig sein will, nimmt die Schnittmenge allgemein verbindlicher Ideale ab. Egal also, ob man es von den großen kulturellen Wanderungsbewegungen in unsere europäische Kultur oder vom Blickwinkel unserer atomisierten Gesellschaft betrachten, eins ist klar: Wir leben in einer gespaltenen Welt. Wir leben in einer gespaltenen Welt. Das Thema Einheit und Vielfalt, falls es für euch ein Trost ist, ist natürlich nicht erst eine große Herausforderung für unsere heutige Zeit. Auch in der Stadt Korinth im ersten Jahrhundert damals war es nicht anders. Heute beginnen wir eine neue Predigtreihe zum ersten Korintherbrief. Der Apostel Paulus schrieb ihn nur etwa 20 Jahre nach der Auferstehung von Jesus Christus an die Christen in der römisch-griechischen Stadt Korinth. Korinth war ursprünglich eine griechische Stadt, wurde aber 200 Jahre zuvor von den Römern erobert und wurde zerstört. 100 Jahre später wurde sie dann von Julius Caesar wegen ihrer strategischen Lage wieder aufgebaut. Korinth wird dann schnell wohlhabend und ihr Reichtum macht die Stadt geradezu unwiderstehlich für einen bunten Haufen von Menschen auf der Suche nach Glück und Wohlstand. Etwa eine 250.000 Korinther lebt dort zur Zeit von Paulus, eine große Stadt für damalige Maßstäbe. Und genauso bunt wie die Menschen in Korinth ist die Vielzahl ihrer Götter und die Beliebigkeit ihres Sexualverhaltens. Neben diese kulturelle Vielfalt tritt ein ausgeprägter Individualismus. Die Korinther sind verständlicherweise ein stolzes Völkchen. In Korinth finden regelmäßig sportliche Großereignisse statt, beeindruckende Rhetoriker schwingen brillante Reden, entsprechend überzeugt feiern sich die Korinther gerne selbst und sind geradezu besessen von Erfolg, Status und Selbstinszenierung. Weltoffenheit und Pluralismus sind die herausragenden Kennzeichen der Stadt. Kurz, Korinth ist in jeder Hinsicht eine Stadt ungeahnter Vielfalt. Man könnte fast sagen, Korinth damals ist eine Stadt wie Leipzig heute. Doch wie bei uns heute, kann man auch damals oft nicht genau sagen, wo gesellschaftliche Vielfalt endet und Zerrissenheit beginnt. Beide sind zwei Seiten derselben Münze. Kulturen, Redner mit ihren Philosophien und auch das Leben des Einzelnen sind geprägt von ständigem gesellschaftlichem, hartem Wettbewerb. Alle drängen auf der sozialen Leiter nach oben, unterschiedliche Lebensentwürfe stehen im Wettkampf miteinander, Stoiker und Epikureer und andere Philosophien und Lebensentwürfe im weiteren Sinne streiten um Einfluss. Wer nach oben will, muss sich mit seinem Lebensentwurf behaupten können. Das eigene Denken und Verhalten muss beweisen, dass man über den anderen steht, dass man eine Daseinsberechtigung hat. Kein Wunder also, dass sich dasselbe Denken und Verhalten auch in der christlichen Gemeinde in Korinth findet. In Vers 11 und 12 erfahren wir, dass es auch in der Gemeinde dieselbe Tendenz gibt, in eine Vielfalt von Gruppen und Gemeinschaften auseinanderzustreben und den Zusammenhalt der Gemeinde einzubüßen. In Vers 11 und 12 schreibt Paulus: Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Kephas ist hier nur am Rande ein anderer Name für den Apostel Petrus. Aber was hier klar wird an diesen Worten ist, die Menschen in der christlichen Gemeinde handeln offensichtlich genauso, wie sie es von ihrer Stadt her gewohnt sind. Jeder in der Gemeinde bekennt sich zu dem, der ihn am meisten beeindruckt hat, ob Paulus oder Apollos oder. Und die besonders Frommen gehören natürlich zu Christus. Eben genauso, wie sie sich schon immer verhalten haben. Sie haben brillante Redner beurteilt, Philosophien abgewägt, weil so eben die Stadt tickt, in der sie leben. Und als Folge dessen haben sich anscheinend Krüppchen gebildet, die sich mit Stolz auf ihren Glaubenspatron berufen und herablassen auf die anderen blicken, die noch nicht so weit sind. Wir beten für euch. Das gleiche Verhalten heute würde vielleicht so aussehen, dass der eine sagt, ich bin Anglikaner, der andere, ich bin Presbyterianer, wieder ein anderer ist Katholik oder Lutheraner. Und die besonders frommen, die besonders durchdachten, sind nicht nur reformiert und nicht nur evangelikal, sondern reformiert evangelikal. Spaltung und Zersplitterung ist eines von vielen Symptomen, die wir uns in den kommenden Wochen anschauen werden. Symptome dafür, wie schwer sich die Korinther Christen damit tun, das alte Denken und Verhalten zugunsten eines konsequent gelebten Christseins abzulegen. Unkritisch und ohne Reflexion haben sie weltliche Normen in Gottes Gemeinde übernommen, wo sie das Potenzial für großen Schaden haben. Uns heute hilft die Problematik dieser Zersplitterung in Korinth, dass wir uns Gedanken darüber machen können, ob und wie in einer christlichen Gemeinde Vielfalt und Einheit positiv zusammenpassen können. Ist Einheit in Vielfalt möglich? Für den Apostel Paulus sind Spaltungen in der Gemeinde eine große Gefahr, denn die Einheit der Gemeinde ist für Paulus etwas sehr Wertvolles. Und das sehen wir in Vers 10. Schaut euch mal an, wie sehr Paulus dort die Einheit der Gemeinde betont. Er sagt, ihr Korinther, ich ermahne euch, dass ihr alle einmütig seid, dass ihr keine Spaltungen unter euch zulasst, dass ihr vollkommen zusammengefügt seid, in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Fünfmal wird Einheit in einem Vers betont. Die Einheit der Gemeinde ist für Paulus ein kostbares Gut, das unbedingt geschützt und bewahrt werden muss. Warum? Weil sich die Gemeinde Gottes eben durch diese Einheit von einer gespaltenen Stadt und einer zerrissenen Welt unterscheidet. Für Paulus bedeutet Einheit nicht Gleichmacherei, sondern die Vision von Paulus für die Gemeinde lautet Einheit in Vielfalt, weil er Gottes Plan verstanden hat. In einer gespaltenen Welt beruft Gott Menschen aus vielen Hintergründen zu seiner Gemeinde. Eine Vielfalt von Menschen in die Einheit seiner Gemeinde. Wir sehen das vor allem in den Versen 1 bis 3. Wir haben dort gesehen, also dass wir in einer gespaltenen Welt wohnen, haben wir schon zur Genüge gesehen. Wir haben auch schon exemplarisch gesehen, dass Versuche, die Zerrissenheit dieser Welt zu kitten, scheitern, weil wir Menschen schlicht und einfach nicht das Instrumentarium dafür im Werkzeugkasten haben. Statt Harmonie schafft kulturelle Vielfalt einen harten und dauerhaften Konflikt. Statt einem Nebeneinander entsteht ein Gegeneinander. Doch auch in einer gesunden christlichen Gemeinde wird eben immer kulturelle Vielfalt herrschen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn es nach uns ginge, dann würden wir am liebsten mit Leuten Gemeinde bauen, die so sind wie wir. Denn da fühlen wir uns wohl. Einheit ja, Vielfalt ist ein bisschen schwieriger. Und vielleicht laden wir dann die Leute ein in unsere Gemeinde, von denen wir denken, die würden eigentlich ganz gut hier reinpassen. Aber auch wenn es natürlich schon eine Rolle spielt, wenn wir in die Gemeinde einladen, dann sind zum Glück in letzter Konsequenz nicht wir die, die Gemeinde schaffen. Sondern Paulus sagt hier, es ist Gott, der Menschen beruft, an Jesus zu glauben. Gott beruft Menschen, das ist ein erster Punkt hier, und er ist für Paulus wiederum so wichtig, dass er ihn hier viermal verwendet. Erstens, Vers 1, dort stellt er sich selbst so vor. Er schreibt, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Als berufener Apostel oder Botschafter spricht Paulus stellvertretend für Jesus Christus. Er versteht sich selbst als von Gott berufen. Zweitens, Vers 2, schreibt er diesen Brief an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, und dann kommt es an die berufenen Heiligen. Also auch die Gemeinde in Korinth ist berufen. Sie sind berufene Heilige, und an der Bezeichnung Heilige wird vielleicht schon deutlich, wir kommen darauf gleich nochmal zurück, dass Gott in der Vielfalt der Menschen, die er beruft, eine Gemeinsamkeit schafft, eine Einheit. Alle sind Heilige. Und drittens, das ist einer der Bezüge auf Berufensein, die man leicht übersieht, heißt es dort an die Gemeinde Gottes. Gemeinde ist der deutsche Ausdruck, den wir aus dem Griechischen übersetzen, und der griechische Ausdruck dahinter heißt Ekklesia. Und Ekklesia, ganz allgemein Kirche oder Gemeinde, beides wird im Neuen Testament als Ekklesia bezeichnet. Ekklesia heißt Berufene. Sprich, wer zur Gemeinde gehört, ist berufen. Zur vierten Erwähnung sage ich später noch etwas, aber wir sehen, dass Berufung offensichtlich für Paulus sehr, sehr wichtig ist. Und der Grund liegt darin, was Berufung ausdrückt. Angenommen, ich würde sagen, Ben, komm mal nach vorne. Andrea, komm auch mal nach vorne. Johannes, kommt mal nach vorne. Dann würde ich Leute berufen, ja? Und wenn ihr dann nach vorne gekommen seid, dann würdet ihr mich vielleicht anschauen und fragen, ja Klaus, was hast du denn jetzt mit uns vor? Natürlich hat eine Berufung von mir nicht einmal andeutungsweise das gleiche Gewicht wie eine Berufung, die von Gott kommt. Aber was wir daran sehen, ist, dass Berufung Leute eint. Sie kommen zu einem Bezugspunkt. Jemand hat etwas mit diesen Menschen, mit diesen Berufungen vor. Eine gemeinsame Aufgabe eint sie. Und hier schreibt Paulus nicht nur von einer Berufung für Menschen in Korinth, wenn wir diesen ersten Abschnitt hier noch zu Ende denken, sondern er schreibt an die Gemeinde Gottes, die eben gerade zufällig in Korinth ist. Er hat das sehr bewusst so ausgedrückt, nicht an die Gemeinde Gottes in Korinth, sondern an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Und damit erinnert er sie daran, in ihrem Stolz vielleicht auch, dass sie Teil von etwas Größerem sind. Die Gemeinde von Korinth ist nicht einzigartig, sondern sie gehören zu einer weltweiten Gemeinschaft, die von Gott berufen wurde und die Gott gehört. Es ist die Gemeinde Gottes, so wie eben auch alle anderen hier, wie es heißt, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. In einer zerspaltenen Welt hat Gott eine neue weltweite Gemeinschaft berufen. Dass es da Vielfalt auf jeder Ebene gibt, überrascht nicht. Menschen von allen bewohnten Kontinenten, Studenten und Familien und Singles, Arme und Reiche, Dunkel und Hellhäutige, Deutsch und Englischsprachige und Arabisch, Spanisch, Persisch, Portugiesischsprachige und auch viele andere sind allein hier in der LEC von Gott zur Einheit in Vielfalt berufen. Und da fragt man sich natürlich, gerade wenn man an die Tendenz zur Zersplitterung in Korinth denkt, kann das überhaupt gelingen? Viele verschiedene Einflüsse trennen uns doch gerade. Wie also sieht Einheit in dieser Vielfalt aus? Und was ist denn überhaupt das Einigende? Das sollten wir uns anschauen und damit sind wir beim nächsten Punkt. Gott beruft Menschen zur Einheit in Vielfalt. Und da sehen wir schon eine einigende Kraft, nämlich, dass er sie berufen hat als Heilige. Gott beruft Menschen als Heilige. Und vielleicht kurz einige Worte zur Bedeutung des Begriffs Heilige. In der Bibel steht dieser Ausdruck natürlich nicht für eine besondere kirchliche Gruppe, so wie er heute manchmal verwendet wird, sondern heilig bedeutet so viel wie abgesondert. Und steht hier salopp ausgedrückt für die, die von Gott beiseite gestellt wurden, nach vorne gerufen wurden, wenn man so will, um zu seiner Gemeinde zu gehören. Sie gehören nun zu Gott und aus dieser Zugehörigkeit gewinnen sie von nun an ihre Identität. Nicht daraus, dass sie Paulus oder Apollos oder wem auch sonst immer angehören wollen. Sie sind die Gemeinde Gottes. Und in der Bezeichnung Heilige liegt die Betonung darauf, dass jeder Einzelne für Gott und seine guten Absichten abgesondert worden ist. Das hört sich vielleicht zunächst mal trennend an, aber wenn wir uns überlegen, was Gott hier tut, er beruft Menschen zum Heiligsein, dann ist es eine sehr spannende Sache, denn gemeinsam dürften wir entdecken, was Gottes Plan eigentlich für jeden Einzelnen von uns ist. Es ist nicht nur spannend, sondern eint uns auch, weil wir gemeinsam entdecken dürfen, was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Das war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt besteht darin, dass Paulus alle, die in die Gemeinde berufen sind, als Geheiligte in Christus bezeichnet. Auch das ist eine einigende Bezeichnung. Wieder eine kurze Erklärung, was geheiligt bedeutet. Die Bezeichnung geheiligt beschreibt, dass etwas aus dieser Welt, Menschen oder auch Dinge, in Gottes Gegenwart und für Gottes Gebrauch abgesondert sind, in Gottes Gegenwart zugelassen ist und für seinen Gebrauch abgesondert ist. Hier heißt es, die Gemeinde besteht aus den Geheiligten in Christus Jesus, das heißt, sie besteht aus denen, die im Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Nur wer auf diese Weise eins geworden ist mit ihm, kann in die Gegenwart Gottes kommen. Sprich, für Paulus hat Einheit einen Namen. Das Einigende in der Gemeinde ist Jesus. Für Paulus hat Einheit einen Namen und er lautet Jesus Christus. Für ihn ist Jesus der Einheitsschaffer Nummer eins. Und das sehen wir daran, wie oft hier in diesem Abschnitt, der ja doch nicht so lange ist, wie oft dort der Name Jesus vorgekommen ist. Schaut euch das mal an, Vers 1. Paulus ist Apostel Jesu Christi. Vers 2, die Gemeinde sind Geheiligte in Jesus Christus. Vers 3, Gnade und Friede kommt von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auch in Vers 4 ist die Gnade in Christus gegeben. Vers 5, Christen sind reich gemacht in ihm. In Vers 6 nennt Paulus das Zeugnis von Jesus Christus, das fest geworden ist in ihnen. Vers 7, sie haben sie warten auf die zukünftige Offenbarung in unseres Herrn Jesus Christus. Vers 9 spricht dann von der Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Und das ist übrigens das fehlende vierte Mal, das ich vorhin ausgelassen habe. Und so weiter und so fort. Im zweiten Teil ist es genauso. Jesus Christus ist der, der die Gemeinde einigt. In einer gespaltenen Welt, in der jedes Grüppchen und jeder Einzelne sagt, schaut auf mich, in der jeder beachtet werden will, beruft Gott eine Gemeinschaft, die auf Jesus blickt. Eine Gemeinschaft um seinen Sohn Jesus. Eine Gemeinschaft, wo nicht jeder auf sich zeigt, sondern alle gemeinsam auf den Herrn Jesus. Wo nicht jeder sich selbst erhöht oder erhöhen will, auf der Leiter nach oben kommen will, sondern alle den Namen Jesus erhöhen wollen. Wo nicht das autonome Individuum für den Bankrott einer zerspaltenen Welt und Gesellschaft steht, sondern wo der Name Jesus Reichtum schenkt, so wie es hier in Vers 5 genannt wird. Einheit hat einen Namen und er lautet Jesus Christus. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir, wie schockiert Paulus ist über die Spaltungstendenzen in der Gemeinde. In Vers 13, schaut es euch an, schreibt er als Reaktion darauf, ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Es geht um Streitigkeiten darüber, welcher der in Vers 12 genannten den höchsten Status hat, wer den tiefsten Einblick hat, wer die größte Weisheit vermittelt. Und mit drei rhetorischen Fragen macht Paulus drei Punkte, wie unsinnig und wie gefährlich solche Überlegungen sind, seine Denkweise. Dass man sich jemandem verschreibt wegen seiner Brillanz, einem Menschen. Sie gehören doch nicht zur Schule eines Philosophen, sagt Paulus, oder irgendeines Redners. Sie gehören doch zur Gemeinschaft von Jesus Christus. Und es gibt nur einen Christus, sagt er, und er ist nicht zerteilt. Es gibt nur einen Christus, der für sie gestorben ist. Nur einen Christus, der sie geheiligt hat durch seinen Tod am Kreuz. Und es gibt nur einen Christus, auf dessen Namen sie getauft sind. Und durch diese Taufe sind sie natürlich in Jesus Christus, so wie es am Anfang genannt wird. Paulus selbst sagt dann im Weiteren, dass er Gott dankt dafür, dass er nur eine Handvoll Leute getauft hat, damit die Leute nicht ihm anhängen können, sondern Christus. Und ich hoffe und bin auch einigermaßen zuversichtlich, dass auch ihr euch in erster Linie nicht einem Prediger oder einer Denomination zugehörig fühlt. Ich glaube, wir Pastoren hier in der Gemeinde sind schwach genug und unvollkommen genug, dass es da keine Gefahr gibt. Aber ich möchte euch trotzdem ermutigen, noch einmal nachzudenken, dass ihr eure Zugehörigkeit nicht irgendeinem Label oder irgendeinem Prediger darüber definiert, sondern über den einen, der für uns alle gekreuzigt wurde, auf den wir getauft wurden und zu dessen unzerteilten Gemeinde wir deshalb auch gehören. Wir gehören zu einer weltweiten Gemeinschaft und ob wir es mögen oder nicht, wir sind eine Einheit. Auch wenn wir es manchmal nicht so leben. Durch Jesus Christus hat Gott die Einheit der Gemeinde geschaffen. Der einzigartige Jesus hat unsere Einheit grundsätzlich überhaupt erst ermöglicht durch seinen Tod am Kreuz und sein unzerteiltes Leben. jetzt nach der Auferstehung, an dem wir durch die Taufe auf seinen Namen ja jetzt auch teilhaben dürfen. Einheit hat den Namen Jesus. Und jede Vielfalt, über der nicht die Einheit im Glauben an Jesus steht, spaltet die Einheit. Die Einheit, die Gott durch Jesus geschaffen hat. Ja, wir wollen Vielfalt bejahen, aber wir wollen Einheit in Christus Jesus noch stärker bejahen. Paulus zieht hier eine ganz klare rote Linie bezüglich kultureller Vielfalt in den Sand. Ohne Jesus keine wahre Einheit. Und die Reformatoren vor 500 Jahren haben das von Neuem erkannt und in dem Schlagwort Christus allein festgehalten. Durch Jesus Christus hat Gott die Grundlage für neue Einheit in einer gespaltenen Welt hergestellt. Eine Einheit nicht nur als Gemeinschaft zwischen Menschen, sondern als Gemeinschaft von Menschen mit Gott in Jesus Christus. Deshalb ist diese Einheit nicht menschlicher Natur und kann nicht auf Menschen basieren, so wie die Korinther hier meinen, auf Paulus oder Apollos oder wem auch immer. Auch heute ist das nicht anders. Es ist eine Einheit, die Gott mit einschließt und die nur Gott schaffen und festigen kann. Einheit hat einen Namen, Jesus Christus. Durch ihn sind wir geheiligt. Aber wie wird diese Einheit geschaffen? Die Grundlage wurde schon geschaffen, aber wie wird sie darüber hinaus zur Realität, zur Wirklichkeit in unserem Gemeindeleben heute? Dieses Wirken kann man in drei Worten zusammenfassen, am Anfang von Vers 9, in den Worten: Gott ist treu. Die Garantie der Einheit besteht darin, dass Gott treu ist. Vers 9 schließt sein Dankgebet ab, das in Vers 4 beginnt, wo Paulus Gott dafür dankt, dass er die Gemeinde in Korinth aufbaut und festmacht. Und dort dankt Paulus für die Gnade, mit der Gott die Gemeinde in Christus Jesus beschenkt hat. Konkret meint er damit, schaut euch das mal in Vers 5 an, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in Christus, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Sprich, in einer Welt der Selbstinszenierung nach dem anstrengenden Prinzip des nach oben kriechen, nach unten treten, da stellt Paulus klar, dass die Menschen hier sich ihren Status vor Gott nicht mühselig erarbeiten müssen, ihren Status in der Gemeinde nicht mühselig erarbeiten müssen, weil Gott sie beschenkt hat. Gott hat sie beschenkt. Das ist die Grundlage für diese Gemeinschaft. Und dass Gott sie beschenkt hat, das kann er an einer Sache, die wir in Vers 6 sehen, ganz deutlich erkennen. Nämlich Vers 6, dass das Zeugnis von Christus in ihnen gefestigt worden ist. Ein Zeugnis, daran kann man den Stand der Dinge festmachen, eine Wirklichkeit, eine Tatsache. Und hier meint Paulus offenbar den erkennbaren Unterschied, den Christus in ihrem Leben macht. Daran sieht er, dass Gott sie reich macht. Christus bezeugt sich in ihnen, darum geht es. Das heißt, es sind nicht sie, die ein Zeugnis bewirken, sondern Christus, der es bewirkt. Und als Folge haben sie in Vers 7 keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Gott hat sie durch Jesus mit allem reichlich ausgestattet, was sie als Gemeinde brauchen, und das einigt sie. Und es einigt sie aber in Vielfalt. Denn was wir hier sehen, ist, dass Gott eine Vielfalt an Gnadengaben geschenkt hat, Vers 7, die aber zur Einheit da sind. Wenn Paulus darüber nachdenkt, was die Gemeinde festmacht, dann denkt er zuerst an das, was Gott in dieser Gemeinde wirkt. Und so sagt er am Ende in Vers 8, dass es der Herr Jesus Christus ist, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wie viel macht die Gemeinde hier? Nichts. Wie viel macht Gott? Alles. Gott ist treu. Das bedeutet, die Zukunft der Gemeinde und ihre Einheit in Christus, diese werdende Einheit im Besonderen, ist nicht das Werk von Menschen, sondern das Geschenk Gottes. Alles ist Gottes Wirken, von seiner Treue hängt alles ab. Wenn wir nun zum Ende der Predigt kommen, was lernen wir aus diesem Text über die Einheit in Vielfalt der Gemeinde? Und wie wir gesehen haben, ist Einheit in Vielfalt ein Geschenk Gottes. Sie wird von ihm bewirkt und garantiert. Sie trägt den Namen Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fundament ihrer Einheit. Er hat sie durch seinen Tod und seine Auferstehung ermöglicht und auf ihm ist alles begründet. Unsere wichtige Aufgabe ist es, mit dem im Blick, dass wir diese Einheit erlernen und bewahren. Und deshalb ermahnt Paulus sie in Vers 10, dass sie keine Spaltung zulassen. Wie erlernen und bewahren wir Einheit? Nun, das kann viele Formen annehmen und ich will deshalb hier zusammen mit einigen anderen Schlussfolgerungen auf einige Punkte eingehen, die direkt aus dem Text hervorgehen. Allerdings möchte ich zuerst eines sagen. Wir sollten unsere Hoffnungen nicht auf weltliche Mittel setzen. Wir sollten unsere Hoffnung nicht darauf setzen, dass Einheit in Vielfalt irgendwo außerhalb von Christus erreicht werden kann. Natürlich wird es hier und da immer mal wieder eine bemerkenswerte Zeit der Einheit geben, für einen Fußballclub vielleicht, oder vielleicht sogar als Familie oder als ganze Nation. Gott ist gnädig. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass die Zeiten, in der unsere Nation oder gar der ganze Westen vereint war, auf absehbare Zeit vorbei sind. Zum Teil war diese Einheit natürlich noch nie gegeben, aber ich denke, nun sind wir deutlicher denn je in eine postchristliche Ära der Zersplitterung eingetreten, in der das gemeinsame christliche Wertegerüst in unserer Gesellschaft zerbrochen ist. In einer Welt, in der wir von klein auf zum Individualismus trainiert werden, darauf also, dass wir Beachtung und Einfluss gewinnen, dass wir sagen, schau auf mich, guck mal, wie super ich bin. Da ist Zersplitterung die Norm und Einheit eine unrealistische Utopie. Unsere einzige Hoffnung für unser Land und unsere Welt besteht darin, dass Gott von Neuem eingreift und viele zum Glauben und zur Gemeinschaft in Jesus Christus beruft. Für uns aber, die wir an Jesus glauben, da macht es keinen Unterschied, wer wir waren oder wer wir sind, denn wir müssen nicht auf uns zeigen. In einer Gemeinde, in der alle schaut auf Jesus rufen, da wird wahre Einheit in Vielfalt möglich, wenn wir nicht auf uns zeigen, sondern auf Jesus. Also lasst uns nicht müde werden, Einheit in Vielfalt zu erlernen und zu verteidigen. Wie? Indem Jesus im Mittelpunkt steht und wir auf ihn verweisen und nicht auf uns. Wenn wir nun etwas mehr zur weltweiten christlichen Kirche übergehen, dann hoffe ich deutlich, dass Gemeinde und Denomination sich nie über theologische Punkte zweiten Ranges spalten sollten, sondern nur dann, wenn das Evangelium von Jesus Christus, so wie es in der Bibel festgehalten wurde, in Wort oder Tat bewusst abgelehnt wird. Das ist der einzige Grund, warum eine Gemeinde und eine andere Gemeinde oder eine Denomination sich spalten kann. Und so war es zum Beispiel in der mittelalterlichen Kirche der Fall, als die Reformation eingetreten war. Ein weiterer Punkt ist, dass Gemeinden und Denominationen sich nie wegen persönlicher Präferenzen trennen sollten. Sei es nun Musik, Lobpreisstil oder sonst irgendetwas. Drittens sollte es weder in Gemeinden noch in Innen- oder Zwischendenominationen einen Fokus auf Einzelleiter geben. Der einzige Personenkult, in Anführungszeichen, zu dem die Apostel sich bekennen, ist die Anbetung von Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist. Ein anderer Personenkult führt zu Spaltungen, vor denen Paulus hier warnt. Und das heißt unter anderem auch, dass es in unserer Gemeinde kein Ringen um Einfluss geben sollte. Keine spaltende Schau-auf-mich-Kultur. Guck mal, wie wichtig ich bin. Guck mal, wie fromm ich bin. Die Devise einer christlichen Gemeinde soll stattdessen sein: Schau auf Jesus. Denn dieses gemeinsame Schauen auf Jesus ist es, was uns eint. Sein Werk und seine Person sind die gemeinsame Grundlage unserer Einheit in unserer Vielfalt. Und schließlich sollen wir erkennen, dass der Aufbau der Gemeinde und der Erhalt in Einheit immer und ausschließlich Geschenke Gottes sind. Ja, wir sollen darum ringen. Paulus ermahnt die Gemeinde hier. Das heißt, wenn wir versucht sind, Spaltungen voranzutreiben, dann gilt diese Ermahnung auch für uns. Aber selbst wenn wir um Einheit ringen sollen, ist selbst dieses Ringen immer Gottes Geschenk. All das entbindet uns nicht von der Pflicht, Einheit zu erlernen und zu bewahren. Und als ganz praktische Übung gibt es wenig, was uns mehr eint, als gemeinsam im Gebet vor Gott zu kommen. Nichts eint uns mehr, fast nichts, als die Gemeinschaft im Gebet. Lass uns also zum Abschluss beten, dass Gott das Wunder dieser Einheit in Christus bewahrt. In der LEC und der Leipziger Gemeinden, aber auch weltweit. Und nicht nur bewahrt, sondern vertieft. Und lasst uns für eine hoffnungslos zersplitterte Welt beten, die nichts nötiger hat als die einende Kraft Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn nur durch ihn schenkt Gott uns Gnade und Frieden. Also lasst uns zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Ermahnung, Einheit zu bewahren, unsere Einheit auch zu verteidigen und wo wir erkennen, dass Spaltungen da sind, um sie zu ringen und sie neu zu schaffen in Jesus Christus. Wir bekennen vor dir die Dinge, in denen wir selbst Spaltung geschaffen haben. Spaltung, in der es nicht um Dinge ersten Ranges geht, Dinge des Evangeliums, sondern Dinge zweiten Ranges, um persönliche Präferenzen oder was auch immer. Bitte vergib uns in Jesus Christus und schenk uns ein neues Bewusstsein und eine neue Wertschätzung der Einheit, die du in Jesus Christus für einen teuren Preis am Kreuz errungen hast. Schenk uns, dass wir sie als genauso kostbar empfinden, wie sie tatsächlich ist. Und wir bitten dich, Vater, wir flehen für eine Welt, die zerspalten ist und in der Spaltung und Zersplitterung und Konflikt so viel Leid anrichtet. Wir bitten dich, lass den Namen von Jesus Christus von neuem auch in unserem Land und in unserer zerspaltenen Welt erklingen, damit Menschen zum Glauben an ihn kommen und zum Glauben an ihn, im Glauben an ihn geeint werden. Wir bitten all dies im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Amen.